Die Familie Birringer war das, genau genommen Lea an der Violine und Esther am Klavier mit dem Andante Espressivo aus der Sonate für Violine und Klavier, H-Moll von Ottorino Respighi. Aufgenommen in der Rudolf-Oetker-Halle in Bielefeld. 1930 wurde die eröffnet und der Stadt von der Familie geschenkt, in Gedenken an den Musikfreund Rudolf. Die Oetkers sind eine der großen Familien in Deutschland, sozusagen die Fuggers der Gegenwart. Sie haben großen Einfluss, wirtschaftlich sowieso, aber auch darüber hinaus. Der Wirtschaftsjournalist Rüdiger Jungblut hat sich mit den großen Unternehmerfamilien beschäftigt, mit den Oetkers, aber auch mit den Quanz zum Beispiel, denen der Autobauer BMW gehört, aber auch noch eine ganze Reihe anderer Unternehmen. Guten Morgen, Herr Jungblut.
Guten Morgen, Herr Biesler.
Was eigentlich ist eine Dynastie? Wann spricht man von einer Familiendynastie?
Ja, man spricht von einer Dynastie, wenn die Herrschaft von einer Generation an die nächste weitergegeben werden kann. Das kennen wir aus Fürstenhäusern, aus Königshäusern. Und im wirtschaftlichen Bereich gibt es das auch, weil ja Unternehmen vererbt werden und mit den Unternehmen sozusagen auch Herrschaft vererbt wird.
Ja, zwei hatte ich genannt, die Quandt und die Oetkers, weil sie über beide geschrieben haben. In dem Falle Dynastien, die über Generationen hinweg eine elitäre Stellung innerhalb der Gesellschaft haben. Was braucht denn eine Familie, um so eine Tradition so lange aufrechtzuerhalten? Gibt es da Merkmale?
Es ist sicher nicht garantiert, dass eine Unternehmensdynastie erfolgreich über mehrere Generationen ist. Es gehört auch Zufall und Glück dazu, das muss man sicher sagen. Aber bei den beiden Familien, mit denen ich mich am nächsten beschäftigt habe, Quandt und Oetker, ist es so, dass man doch sehr viel Mühe darauf jeweils verwandt hat, die nächste Generation in das unternehmerische Amt, in die Funktionen einzuführen und dass man diesen dynastischen Gedanken in jeder Generation auch verfolgt hat. Also die Idee, ich arbeite heute, damit meine Nachfolger später weiterarbeiten können. Das ist in beiden Familien eigentlich sehr sorgfältig betrieben worden und wird bis heute sorgfältig betrieben.
Sie haben ja nun auch Mitglieder der Familien persönlich kennengelernt und durften die interviewen. Auch nicht selbstverständlich, dass die sich dazu bereit gefunden haben. Was für eine Empfindung haben denn die Familien selbst von sich? Empfinden die sich als Eliten?
Also sie werden es nicht sagen. Niemand sagt heute, ich bin Elite. Und diese Menschen, die ja durch ihren sehr großen Reichtum auch wirklich weit entfernt sind vom Durchschnittsbürger, die würden es noch am wenigsten sagen. Also auch in dieser Vermögens- und Einkommensklasse haben alle das Bedürfnis zu sagen, wir sind doch eigentlich sehr normal.
Wir reden über Milliardäre, muss man
sagen. Wir reden über Multimilliardäre, die aber dennoch irgendwie darauf beharren, ganz normal zu sein. Und in vielen Lebensumständen sind sie es ja auch. Denn beide Familien sind sozusagen in einer Vermögensklasse, die ist im Alltag ja kaum spürbar in dieser Größenordnung. Denn jeder Mensch kann ja nur am Tag eine bestimmte Menge essen und in beiden Familien spielt auch jetzt Prestigekonsum keine große Rolle. Also wenn man die Quanz nimmt, die in Deutschland sozusagen an der Vermögensspitze stehen, dann findet man in der heutigen Generation keine Schlösser, keine Yachten, keine rauschenden Feste, sondern ein sozusagen sehr zurückgezogenes Leben. Das ist natürlich auch begründet mit einer gewissen Scheu vor der Öffentlichkeit und weicht so langsam so ein bisschen auf. Aber eigentlich gibt es ein starkes Bestreben, nicht sehr viel anders zu sein als die anderen. Das stößt natürlich an Grenzen, denn sie sind ja anders.
Ja, Sie sagen es schon irgendwie, die haben vielleicht keinen Alltagskonsum, der jetzt das Einkommen widerspiegeln würde. Irgendwo ist da die Grenze, so viel kann ich ja dann gar nicht mehr ausgeben. Aber wie viel Kontakt haben die denn überhaupt noch zur restlichen Gesellschaft? Man stellt sich ja schon vor, dass die in Häusern wohnen, wo wahrscheinlich ein bisschen Grün außen drumherum ist und auch eine hohe Mauer. Und die gehen sicherlich auch nicht selber zum Bäcker an die Ecke oder zum Metzger und kaufen da ein. Also das Alltagsleben sieht ja schon ganz anders aus als das der meisten Menschen.
Einspruch, also sie gehen zum Bäcker und zum Metzger. Man weiß das von Frau Klatten in Schwabing. Sie geht da auch ins Kino. Sie muss sich natürlich meistens begleiten lassen durch Sicherheitspersonal, weil ein Entführungsrisiko da ist. Aber auch von ihrer Mutter Johanna Quandt ist bekannt, dass sie in Bad Homburg einkaufen ging. Stefan Quandt hat mir vor, ja, das ist 15 Jahre her, gesagt, dass er es zu der Zeit genoss, weil er von Fotos nicht sehr bekannt war, dass er unerkannt im Supermarkt einkaufen kann. Also in diesen Dingen sind jedenfalls die Quants wirklich sehr normal. und machen diese Dinge auch. Natürlich gibt es Personal, es gibt auch Personal in den Haushalten und vieles wird abgenommen. Aber bei den Quandt-Kindern, die auch beide auf normale Schulen gegangen sind, nicht auf Internaten waren, da war es so, dass sie eigentlich so aufgewachsen sind in Bad Homburg, wie da andere bürgerliche Kinder aus wohlsituierten Haushalten auch aufgewachsen sind.
Nochmal zum Verständnis. Sie haben gerade gesagt, eigentlich verstehen die sich nicht so sehr als Elite oder sie würden es jedenfalls niemals einräumen. Aber wenn jemandem so ein Konzern wie BMW gehört und daneben noch ein paar andere kleine Firmen, die ja auch irgendwie viele tausend Mitarbeiter haben, dann hat man natürlich eine ganz andere gesellschaftliche Verantwortung. Und man muss natürlich auch dazu stehen, dass man Entscheidungen trifft, die andere nicht treffen können. Nämlich über Entlassungen zum Beispiel, über Investitionen, die für die Zukunft vielleicht wichtig sind und für viele hunderttausend Menschen Bedeutung haben. Also so ganz wegdiskutieren kann man es nicht, dass man eine ganz besondere Stellung hat.
Nein. Wenn man sie auch wirklich auf den Punkt festnagelt, dann ist ihnen natürlich auch klar, dass sie eine übergroße Macht ausüben. Die Quants haben beim BMW im Aufsichtsrat sozusagen das letzte Wort, weil sie die Aktienmehrheit haben. Sie betonen dann immer, dass sie es ja nicht allein als Familie ausüben, dass es andere Mitglieder des Aufsichtsrats gibt, dass es die Arbeitnehmervertreter gibt. Aber es ist schon so und das wird dann auch zugegeben, wenn Entscheidungen spitz auf Knopf sind und entschieden werden muss, dann landet die Entscheidung über BMW in dem Fall bei Stefan Quandt und Susanne Klatten.
Haben Sie mit Ihnen mal darüber gesprochen, wie das ist, das quasi qua Geburt zu sein? Sie haben es zwar vorhin mit dem Adel verglichen, da konnten die Kinder auch nichts dafür. Nun ist aber nicht jeder der geborene Unternehmer. Also sie mussten sich wahrscheinlich auch irgendwie da reinarbeiten, um dieser Verantwortung irgendwie gerecht zu werden. Das stelle ich mir einerseits als eine persönliche Belastung vor. Andererseits kann das natürlich auch ziemlich, ich sage es jetzt mal salopp, in die Hose gehen.
Das ist richtig. Also es ist Belastung und Chance zugleich. Der August Oetker, der hat das mal in einem Gespräch, das ich mit ihm führen konnte, ausgedrückt mit dem Satz, man will ja nicht der in der vierten oder fünften Generation sein, der das Unternehmen vor die Wand fährt. Also man hat sozusagen die Vorfahren im Genick und weiß, dass es auf einen ankommt. Die Frau Klatten hat mir auf der anderen Seite gesagt, als ich sie gefragt habe, wie hat sich das denn so als junges Mädchen für sie angefühlt, zu wissen, da sind diese Unternehmen und das wartet irgendwann auf mich.
Ich glaube, sie war 16, als ihr Vater gestorben ist.
Sie war 20, ihr Bruder war 16, als der Vater gestorben ist. Aber beiden war natürlich klar, dass sie da in Verantwortung und Vermögen hineinwachsen würden. Und sie hat gesagt, sie hat nicht in dem Gefühl gelebt, da wartet ein Schuh auf mich, in den ich hineinschlüpfen muss. Auf der anderen Seite sagt sie aber auch, eigentlich hätte sie am liebsten Gartenarchitektur studiert. Das hätte sie eigentlich am meisten interessiert. Und dann so ein bisschen unter dem Einfluss des Vaters, was zu machen, was mit Wirtschaft zu tun hat, hat sie dann im ersten Schritt eine Lehre gemacht als Werbekauffrau. Da war also schon Wirtschaft drin. Aber sie ist dann schon mit den nächsten Ausbildungsschritten immer näher an das gekommen, was sie dann heute macht. Sie hat dann ein Wirtschaftsmasterstudium absolviert. Und ihr Bruder Stefan Quandt, der hat ein Wirtschaftsingenieurstudium absolviert. Also das sind dann schon Studiengänge, die auch zu diesem unternehmerischen Beruf hingeführt haben.
Was hat Sie eigentlich zu den Dynastien getrieben? Weshalb waren Sie so hinter denen her und was hat Sie so interessiert?
Ja, also insbesondere bei den Quandts war es so, dass bis zu meinem ersten Buch über die Familie 2002 praktisch nichts über die Familie bekannt war, obwohl sie zu der Zeit sogar zwei Unternehmen kontrollierte, die im DAX, also im deutschen Aktienindex enthalten waren, nämlich neben BMW damals noch die Pharmafirma Antana. Inzwischen haben sie die Altana verkauft, aber da habe ich gedacht, es kann doch nicht sein, dass eine kleine Familie zwei der größten deutschen Konzerne kontrolliert und man weiß gar nichts über sie. Und die gaben ja auch keine Interviews zu dieser Zeit. Das hat sich inzwischen ein bisschen geändert. Und bei den Oetkers war es eigentlich ähnlich. Die Oetkers sind ja sozusagen das Gegenteil von der Bekanntheit des Namens. Also jeder Deutsche kennt den Namen Oetker durch die Produkte.
Dr. Oetker dann.
Ne? Dr. Oetker. Aber was sich dahinter verbirgt, dass das eben nicht nur ein Lebensmittelproduzent ist, sondern dass Oetker auch in vielen anderen Wirtschaftsbereichen tätig ist. Dass Oetker eine Bank hat, dass Oetker Hotels hat, dass Oetker die größte deutsche private Reederei hat, nämlich die Hamburg Süd. Das alles war auch nicht so bekannt oder nur Eingeweihten bekannt. Und da schien es mir so im Sinne der Aufklärung, wer hat denn eigentlich in Deutschland wirklich Macht? Und zwar auch Macht, die nicht mit der nächsten Wahl verschwinden kann. Und auch zu beschreiben, wie ticken die denn eigentlich? Was sind deren Überzeugungen und wie führen die ihre Geschäfte?
Der Wirtschaftsjournalist Rüdiger Jungblut mit den Porträts zweier Familiendynastien in der SWR2-Matinee Bitte lächeln. Familienporträt.